DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute zum Thema Arbeiten. Wir sind heute in Berlin bei Kinzo Architekten. Kinzo ist ein internationales Architekturbüro mit Sitz in Berlin und München und einem weiteren Standort, worüber wir gleich noch was erfahren werden. Das Büro beschäftigt knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei seinen Projekten legt das Büro einen Schwerpunkt auf Interior Design, New Work und Bauen im Bestand. In multidisziplinären Teams werden hier Konzepte erarbeitet, die Menschen an besonderen Orten zusammenbringen sollen. Sie betreuen internationale Projekte unterschiedlicher Maßstäbe im Bestand und im Neubau, von der Idee bis zur Umsetzung und das durchaus mit Erfolg. Wir, das sind heute
Heide Teschner
und Michael Schuster von der deutschen Bauzeitschrift DBZ. Unsere Gesprächspartner von Kinzo sind
Karim Elishmawi,
Chris Middleton.
Schön, dass wir bei euch sein dürfen.
Hallo in die Runde. Ja, wir haben es gerade schon ganz kurz im Intro angedeutet. Ihr habt gerade letzte Woche etwas Neues verkündet zu eurem Büro und seid mit dem Hamburger Architekturbüro Plei zusammengegangen. Wie kam es dazu?
Wir kennen Plei schon sehr lange und es war eigentlich ein glücklicher Zufall, dass wir schon immer einen Grund gesucht haben, nach Hamburg zu gehen, wo ich selber auch ursprünglich herkomme. Und dieser Grund hat sich jetzt geboten, diese Gelegenheit hat sich geboten und ergeben, indem wir mit Plei fusionieren konnten und Plei uns sozusagen angesprochen hat und wir darin eine große Chance sehen, viel Potenzial sehen für die Zukunft. Da wir eben auch schon in der Vergangenheit öfter zusammengearbeitet haben, als Plei noch Vintage-Möbel verkauft hat und wir die in einigen unserer Projekten, wie zum Beispiel bei SoundCloud, unterbringen konnten und verschiedene andere Produkte auch hatte. So haben wir eine gemeinsame Geschichte, die wir jetzt gemeinsam fortschreiben, noch intensiver.
Wir haben auch festgestellt, dass lokale Märkte und Städte ihre eigene Dynamik haben und es von Vorteil ist, wenn man näher dran ist am Nutzer und auch den Lokalkolorit einer jeden Region besser in die Projekte oder in die Projektarbeit einfließen lassen zu können. So wie wir das in München schon umgesetzt haben, ist Hamburg eben jetzt der nächste Stop. Und ich sehe da einfach Vorteile in der Kommunikation, in der Ansprache und einfach auch im Eintauchen in das in lokale Netzwerke.
Kommen wir zu dem Thema Arbeiten, was auch das Heftthema der 10er Ausgabe ist. Was reizt euch am Entwerfen von Büros bzw. von Arbeitswelten und warum seid ihr eigentlich in diesem Schwerpunkt zu Hause? Wie hat sich das ergeben?
Also erstmal war das reiner Zufall. Wir haben Architektur studiert und haben uns mit Städtebau und mit Zukunftsszenarien beschäftigt, haben Möbeldesign gemacht und alle möglichen kleinteiligen Projekte. Es gab im Jahr 2007 so einen Moment, in dem, glaube ich, sich vieles verändert hat mit dem iPhone, was da auf den Markt kam und sich die Arbeit damit sichtbar mobiler dargestellt hat und es für uns eine Gelegenheit gab, ein erstes Büroprojekt anzugehen und um zu designen. Und in dem Moment haben wir uns auch intensiver mit dem Thema der Arbeit beschäftigt und plötzlich gemerkt, dass es einen wesentlichen Bestandteil des täglichen Lebens ausmacht. Und eben damit auch eine enorme Relevanz hat für uns, für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Und das ist eben ein sich ständig wandelnder Teil unseres Lebens, der sehr viel Interaktion und sehr viel Komplexität auch für alle Beteiligten darstellt und immer zwei Perspektiven, nämlich die des Einzelnen, des Individuums und die der Unternehmen, die dann Leute beschäftigen und die auch in irgendeiner Form glücklich machen wollen. Das ist für uns eine gute Motivation und eine schöne Aufgabe.
Du hast das iPhone erwähnt, das war ein großer Einschnitt. Ein noch größerer Einschnitt war dann Corona mit dem Homeoffice. Wie könnt ihr euch, ist das ein großes Thema für euch, jetzt Arbeitswelten zu entwerfen, wie man Leute wieder zusammenbringt, wie man sie wieder zurück ins Büro holt? Wie kann das geschehen?
Ja, das ist die absolut wichtigste Frage, mit der unsere Auftraggeber an uns herantreten. Eigentlich haben alle ein ähnliches Problem. Man möchte seine Mitarbeitenden motivieren, ins Büro zurückzukommen. Seit der Pandemie hat sich viel verändert. Für uns hat sich gar nicht so viel verändert, weil wir eigentlich schon, wie Karim schon sagte, seit 2007 uns mit dem Thema beschäftigt haben. Und das ist eigentlich ein Bereich, der damals noch nicht wirklich gestaltet wurde, noch nicht wirklich durchdacht wurde nach neuen agilen Arbeitsmethoden. Und für uns war es ein wahnsinnig spannender Bereich, den wir für uns entdeckt haben und in allen möglichen Facetten beplanen konnten. Und seit der Pandemie sind diese Erkenntnisse eigentlich in die Breite gegangen. Und man merkt, dass auf einmal alle das verstanden haben.
Dann war es eher ein Booster für euch, die Pandemie? Oder damit es in die Köpfe der Büroinhaber reinkommt, dass Büros attraktiver werden müssen?
Also ein Booster war es für unser Geschäft nicht unbedingt, weil, wie gesagt, unsere Beschäftigung mit dem Thema neue Arbeitswelten oder neues Arbeiten eigentlich von denselben Parametern ausgegangen ist wie vor der Pandemie. Nämlich Arbeit ist digitaler geworden, Arbeit ist an vielen verschiedenen Orten möglich und wir wollen die Menschen animieren, sich in den Flächen, in den Räumen und auch über die Räume hinaus zu bewegen, um so den besten Ort, die beste Gelegenheit und das ideale Setup für ihre jeweilige Tätigkeit zu finden.
Du hast gerade gesagt, es ist digitaler geworden. Kann man denn sagen, was das für Auswirkungen auch hatte auf das Aussehen des Arbeitsumfeldes, auf die Bürostruktur? Was hat sich dadurch verändert, dass es digitaler wurde?
Also dadurch, dass es digitaler wurde, ist man eben nicht mehr so stark an den Ort gebunden. Also früher hatte man natürlich noch die Aktenschränke, die Schreibmaschine auf dem Tisch, einen viel zu niedrigen Schreibtisch für die hohe Schreibmaschine. Und diese Zeiten haben sich jetzt sukzessive immer weiter verändert. Und heutzutage kann man sich einfach als Individuum viel freier bewegen. Man hat die technischen Möglichkeiten, von überall zu arbeiten, auch von überall an dem Arbeitsort, am Projekt, in verschiedenen Teams. Man kann sich sozusagen agil bewegen. Und diese Art der Zusammenarbeit, die sehen wir auf jeden Fall als wesentlich fortschrittlicher an, als sozusagen die statische Art der Arbeit aus der Ära davor.
Man könnte auch sagen, je digitaler die Arbeit wird, umso weniger sieht der Ort auch nach einem Büro aus oder muss danach aussehen.
Guter Aspekt.
Weil eben diese, sagen wir mal, digitalen Devices immer weniger sichtbar und immer weniger voluminös sind. Ein großer Bildschirm verschwindet. Man trägt eine Uhr oder ein Smartphone oder hat ein iPad oder ein Laptop und kann eigentlich damit in einem Ambiente arbeiten, was viel weniger nach Arbeit aussieht, sondern vielleicht mehr Hospitality-Charakter hat, sich eher gut anfühlt oder gemütlich oder eben einfach nur Interessant.
Aber sind Büros dann eigentlich nur noch Orte der Zusammenkunft, wo ich an der Kaffeemaschine meinen Kollegen treffe und sage, Mensch, hier das Projekt, da müssen wir nochmal drüber reden. Und das konzentrierte Arbeiten findet nur noch im Homeoffice statt? Oder müssen Büros immer noch beides gewährleisten?
Weil ganz klar beides. Also ganz klar. Und es gibt noch mehr als diese zwei Extreme, sage ich mal. Es gibt wahnsinnig viele Facetten der Zusammenarbeit und diese Bandbreite, die muss ein Büro auch immer darstellen können und anbieten können, weil natürlich viele auch gar nicht die Möglichkeiten haben zu Hause mit kleinen Kindern oder wenn man nach Asien schaut, wo die Wohnverhältnisse so beengt sind, da gehen die Leute gerne ins Büro, wenn in den USA die Leute eigentlich nur noch zu Hause sind, in Extremen gesprochen, und wir sind irgendwo dazwischen. Und ich glaube, diese Vielseitigkeit, die Professionalität, die muss dieses Büro unbedingt anbieten.
Ganz kurz nochmal für die Zuhörer, wir haben ja jetzt kein Bild. Als du gerade gesagt hast, ganz klar beides, habe ich so eine Reaktion bei Karim vernommen. Was wolltest du dazu noch sagen?
Ich stimme dem natürlich vollumfänglich zu, mit einer kleinen Anmerkung, nämlich es gibt Dinge, die kann man eigentlich nur im Büro machen. Und dazu gehört eben die physische Kollaboration, der intensive und auch längere Austausch und spontane Austausch zu bestimmten Themen. Das Bilden einer gemeinschaftlichen Organisation, einer Kultur, das sind Dinge, die funktionieren eben nicht remote oder nicht so gut. Konzentriert arbeiten kann ich natürlich an verschiedenen Orten. Das ist super, wenn man das kombinieren kann und einen Tagesablauf sich auch so darstellt, dass ich konzentriert in einem Rückzugsgebiet arbeite und den anderen Teil kollaborativ oder mich mit meinen Kollegen austausche. Aber der eigentliche Grund, warum man die Menschen zusammenführen sollte an einem Ort, ist die Kraft der Kollaboration. Und die sich direkt proportional auf die Innovationsgeschwindigkeit auswirkt, die ja so wichtig ist in unserer heutigen Zeit, wo wir nicht nur im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, sondern auch im Wettbewerb mit anderen Nationen oder Kontinenten stehen.
Aber wird es dann in Zukunft trotzdem noch den individuell gestalteten Arbeitsplatz geben, oder trage ich meinen Laptop nur noch gerade dahin? Arbeitsplatz 9 ist gerade frei, da gehe ich mit meinem Laptop hin. Brauchen wir nicht auch so Orte der Identifikation? Ich will jetzt nicht unbedingt das Bild meiner Kinder da stehen haben, aber vielleicht doch irgendwie meinen Aktenstapel, der immer unordentlich aussieht, aber ich kenne meine Ordnung da drin und rechts steht meine Kaffeetasse, die immer da steht.
Alles ist möglich. Also es geht ja genau darum, die Nutzenden zu verstehen und zu sagen, Mensch, es gibt genau diese Orte eben auch, die sehr individuell sind. Und das hängt wirklich sehr stark davon ab, für wen plant man eigentlich. Also da gibt es die einen Extreme, die zum Beispiel die Lektoren oder die haufenweise Manuskripte durchlesen müssen, und die brauchen einfach ihr eigenes einzelnes Klausurzimmer, oder die Anwälte, die sich zurückziehen müssen. Aber auch da kann man schon in so Hotelling-Prinzipien organisieren und sagen, die buchen halt dann ihr Einzelbüro eben nur für eine Woche oder für einen Tag und nicht für immer. Und dann steht es sozusagen zu zwei Dritteln leer. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die vollkommen flexiblen Nutzergruppen, bei denen das weniger relevant ist.
Jetzt nochmal eine Frage mit dem Remote-Arbeiten. Jetzt gibt es ja auch Modelle, dass Firmen komplett remote arbeiten. Aber du sagtest es gerade, Karim, kann man sagen, dass die sich dann eventuell gewissen Ideen auch selbst berauben, die überhaupt erst in dieser Kollaboration entstehen?
Ja, das hängt natürlich stark von dem Feld ab, in dem man arbeitet. Ich sehe einmal das Thema des Lernens ist gefährdet in so einer Remote-Situation, weil gerade Jüngere oder quasi Neulinge in einem Geschäft oder in einem Feld viel schwieriger Zugang haben zu einem direkten und quasi schwellenlosen Austausch mit jemandem, der viel Erfahrung hat, der, wenn der zu Hause sitzt und seine Fragen nur per Teams beantwortet, ziemlich wenig dumme Fragen bekommt. Und es sind eben genau diese dummen, zwischendurch gestellten Fragen, die man in Unsicherheit seinem Nachbarn eben mal zuflüstert oder fragt, die Lerngeschwindigkeit erhöhen. Und auch das Verhältnis zwischen, sagen wir mal, Mentor und Schüler oder zwischen jüngeren und erfahreneren Mitarbeitern fördert. Und das sehe ich in der rein digitalen Komponente auf jeden Fall nicht so stark ausgeprägt.
Zusammengefasst, wie würdet ihr sagen, lässt durchdachte Innenarchitektur auch eben gute Leute in Zeiten von Fachkräftemangel ans Unternehmen binden? Was braucht es da? Mehr als bisher vielleicht auch?
Also Innenarchitektur ist immer eine gute Voraussetzung, aber am Ende geht es auch um eine Unternehmenskultur und einfach viele Dinge, die Innenarchitektur nur, für die Innenarchitektur eine Basis liefern kann, aber sozusagen am Ende geht es natürlich sehr stark um die Kommunikation untereinander, die Organisation. Und das kann eben die Innenarchitektur nicht vollumfänglich leisten. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass die Nutzenden und Nutzerinnen die Innenarchitektur auch verstehen und dass sie so herangeführt werden und nicht voll vorvollendete Tatsachen gestellt werden, weil nicht jeder versteht sofort, wie soll ein Raum oder wie soll ein Komplex genutzt werden. Man muss herangeführt werden, man muss sich dran gewöhnen. Und diese Zeit, die braucht einfach jeder. Und das ist extrem wichtig, dass man die Innenarchitektur nicht nur als gegeben und sozusagen als räumliches Gefüge erkennt, sondern dass es auch sozusagen erklärt wird und mitgestaltet, entwickelt wird mit den Nutzerinnen und Nutzern.
Ich hätte noch mal eine Frage, seht ihr euch eigentlich eher als Architekten oder als Innenarchitekten? Oder wie seht ihr euch eigentlich? Oder kann man das differenzieren?
Das kann man wahrscheinlich schon, allein es ist ein anderes Studium.
Ja, das ist klar.
Und wir haben Architektur studiert, deswegen weiß ich nicht, ob wir uns als Innenarchitekten fühlen sollten. Und unsere Aufgaben immer in so einen Kontext gesetzt und gesagt, wir gucken auf die Stadt, wir gucken auf die Gesellschaft, wir schauen uns die Potenziale von Gebäuden an oder wie wir die verändern müssen oder können, um die räumlichen, programmatischen und gestalterischen Bezüge so herzustellen, dass das, was wir uns als Aufgabe gestellt haben oder was an uns als Aufgabe gestellt wurde, auch lösen können. Und um nochmal auf die vorherige Frage noch eine kleine Ergänzung zu geben. Also wenn ein Unternehmen es schafft, aus einzelnen Menschen, aus Individuen so Kollektive oder Teams zu bilden, dann ist das ein starkes Magnet, ein sehr starker Magnet, um sozusagen Zusammenhalt und auch einen Ort zu schaffen, an dem die Menschen immer wieder gerne zurückkehren und sich dort treffen. Und das kann natürlich die Architektur und die Innenarchitektur können das unterstützen, diese Orte bereitstellen und so gestalten, dass sie eben diesen Sinn und Zweck, dieser Kleber, diesen Kulturkleber herzustellen, so dienlich sind.
Weil ihr gerade sagtet, ihr seid beide von Haus aus Architekten. Was findet ihr dann spannender, Neubau oder Bestand?
Also ich muss sagen, Bestand finde ich weitaus spannender. Oder ich glaube, so sehen wir es eigentlich zu größten Teilen auch in unserem Büro. Weil der Bestand in der Regel eine Geschichte erzählt und verschiedene andere Phasen durchlaufen hat, die man offenlegen kann, die man inszenieren kann, die man sich auch zunutze machen kann, um quasi eine neue Identität und auch einen Spannungsbogen herzustellen. Das Ganze eben auch noch nachhaltiger zu planen, als einfach abzureißen und neu zu bauen. Wenn man Glück hat, ist eben dieser Bestand auch so beschaffen, wie man ihn neu nie bauen würde, weil es einfach eine andere Art von Nutzung damals war, weil es irgendwie eine räumliche Großzügigkeit hat, die man in Zeiten von Effizienz und Optimierung so niemals planen würde für eine Büronutzung, die dann aber auf einmal möglich werden. Und diese Qualitäten, die sind eigentlich heute gefragter denn je, weil, wie vorher schon erwähnt, es gibt eigentlich brauchen die Büros nicht mehr wie Büros auszusehen, sondern es müssen eigentlich sehr individuelle Orte mit Persönlichkeit werden. Und dafür ist natürlich ein Bestandsgebäude grundsätzlich erstmal noch stärker prädestiniert.
Aber was zeichnet so interessante neue Bürokonzepte aus eurer Sicht? Ist es nur der Bestand oder was muss innen drin, was muss passieren?
Es braucht einen Charakter, eine gewisse Besonderheit, die eine Identität bildet oder stiftet. Das kann eine besonders hohe Raumhöhe sein mit einem guten Ausblick oder es können interessante architektonische Elemente sein, die erstmal so eine Grundstruktur schaffen. Es ist eigentlich ein bisschen so, wenn man ein Hotel betrachtet, dann ist die Lobby in der Regel nicht der kleinste und Raum mit der niedrigsten Decke, sondern es ist ein Ort, der eine gewisse Großzügigkeit, Weitläufigkeit und Vielfältigkeit anbietet, sodass sich die einzelnen Personen dort ihre Ecke, ihren Bereich suchen können und nebeneinander, aber auch zusammen diesen Raum nutzen können. Das Herzstück oder der Kern eines jeden Bürogebäudes in der heutigen Zeit, weil es eben ankommen, zusammenkommen, repräsentieren, verteilen und immer wieder zufällig zusammenkommen ermöglicht. Und das ist der wichtigste Raum.
Vielleicht noch als Ergänzung, also was total wichtig ist aus unserer Sicht, ist eben auch die Art der Erschließung, die Erfahrung, die man sozusagen macht in einem Gebäude, dass man eben auch vertikale Blickbeziehungen herstellt möglicherweise und eigentlich so ein Wir-Gefühl erzeugt. Also genau dieses Kollektiv, dass man diesen Kollektivgedanken, den man ja, wie sage ich mal, als Grund hat, um ins Büro zu kommen, den muss man auch spüren können. Und wie man den spürbar macht, da gibt es natürlich alle möglichen Ansätze, aber letzten Endes geht es darum, Verbindungen aufzubauen, Erschließungswege attraktiv zu machen und einfach zufällige Begegnungen zu erleichtern.
Wie und wo arbeitet ihr am liebsten? Also wenn ich von mir ausgehe und jetzt in dem Fall ans Homeoffice denke, brauche ich immer einen gewissen Ausblick. Ich würde mich nie in ein kleines Kämmerlein setzen, wo die Schrankwand direkt vor mir ist, wo der Blick auch ein bisschen schweifen kann, um irgendwie Gedanken auch fließen lassen zu können bei der Arbeit. Gibt es bei euch irgendwie so einen Lieblingsort zum Arbeiten?
Also für mich ist das definitiv unser Büro. Das ist der Ort, an dem die Menschen sind, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und die Ausstattung, die Möglichkeiten, der Café und das Umfeld, einfach einen Arbeitstag, immer wieder interessant und immer wieder spannend werden lassen. Ich brauche eigentlich dafür keinen Ausblick. Ich bin froh, wenn ich meine Kollegen sehe. Und das ist für mich der Ort der Arbeit. Und zu Hause versuche ich das zu vermeiden.
Wir hatten tatsächlich mal eine Zeit lang so ein Chefbüro. Das haben wir aber dann relativ schnell wieder abgeschafft und jetzt haben wir auch gar keinen
Sitzplatz. Das heißt, ihr sitzt jetzt mitten im Team oder ihr habt gar keinen Platz?
Also immer, wo wir wollen.
Okay.
Also es gibt keinen Schreibtisch oder...
Keine ablesbaren Hierarchien.
Wir haben so eine kleine Schublade.
Okay, ja, das ist doch schon mal was.
Eine Chefschublade.
Wo wir Sachen reinlegen können.
Okay.
Ansonsten sind ohnehin sehr viel in Besprechungen und unterwegs und dann wäre das eigentlich räumlich ziemlich dämlich, einen Ort, der dann vielleicht noch eine Premium-Location darstellt, die überwiegende Zeit leer stehen zu lassen.
Okay. Ja, sehr schön.
Ja, spannend. Wir haben viel gehört zu Innenarchitektur und Architektur und Arbeitswelten und was sie ausmachen. Wen unser Gespräch jetzt neugierig gemacht hat, dem legen wir die nächste Ausgabe der DBZ zum Schwerpunkt Arbeiten ans Herz. Die Ausgabe erscheint am 1. Oktober 2024 und stellt interessante Projekte und Perspektiven zu diesem Thema vor. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank für eure Impulse hier und vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern und auf Wiederhören. Tschüss.
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 Gute Zeit.